Mein Name ist Thomas Berger. Seit über 3 Jahren war ich Teil der persönlichen Sicherheitseinheit des Heiligen Vaters, nicht etwa einer der zeremoniellen Gardisten in bunten Uniformen, wie sie auf Postkarten aus Rom zu sehen sind, sondern einer der 12 Männer, die Tag und Nacht für das tatsächliche Überleben des Papstes sorgen. Wir arbeiteten in rotierenden Schichten zu je 8 Stunden, immer zu zweit. Unsere Aufgabe: die vollständige Überwachung der päpstlichen Privatgemächer. Kein Besucher, kein Geräusch, keine Bewegung blieb unbeobachtet. Ich war stolz auf meinen Dienst. Ich glaubte damals, dass ich den wichtigsten Menschen der Welt beschützte. Doch jetzt sitze ich in meiner kleinen Wohnung, 3 Häuserblocks vom Vatikan entfernt, meine 8. Tasse Kaffee in der Hand und überlege, ob ich zurücktreten, fliehen oder mir eine Kugel in den Kopf jagen soll. Keine dieser Optionen fühlt sich angemessen an für das, was ich gesehen habe. Es begann an einem Dienstagabend. Die Nachtwache dauerte von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens. Ich war mit Lars Henriksen eingeteilt, einem Dänen mit 15 Jahren Erfahrung in der vatikanischen Sicherheit. Lars war das, was man einen aufrichtigen Mann nennt. Er sprach oft von seiner Familie, zeigte mir Fotos seiner Tochter bei ihrer Erstkommunion, seines Sohnes beim Fußball. Ein Mann, der diesen Dienst aufgenommen hatte, weil er an etwas Höheres glaubte, daran, dass er wirklich etwas Heiliges beschützte. An diesem Abend überwachten wir die Gemächer des Papstes aus dem Beobachtungsraum neben seinem privaten Arbeitszimmer. Wir waren durch 2 Wegespiegel von ihm getrennt, zusätzlich überwachten geschlossene Kameras und hochempfindliche Mikrofone jede Bewegung und jedes Wort. Die Privatsphäre. Seine Heiligkeit war uns wichtig, aber Sicherheit ging vor. Attentate auf das Oberhaupt der katholischen Kirche waren in der Vergangenheit keine Seltenheit. Der Papst las wie üblich seit etwa 20 Uhr. Theologische Texte, Korrespondenzen von Bischöfen, seine tägliche Routine. Lars und ich spielten Karten. Immer wieder warfen wir Blicke auf die Monitore, aber nichts deutete auf etwas Ungewöhnliches hin. Um 23.47 Uhr schloss der Papst sein Buch und begab sich in die kleine Kapelle, die direkt an sein Arbeitszimmer grenzte. In genau diesem Moment begann etwas zu geschehen, das mir bis heute das Blut in den Adern gefrieren lässt. »Sieh mal, wie er sich bewegt«, sagte ich zu Lars und zeigte auf den Bildschirm. Lars warf einen Blick hinüber, dann wieder auf seine Karten. »Er geht beten, wie jede Nacht.« Aber es war nicht wie jede Nacht. Etwas stimmte nicht. Die gebeugte Haltung des alten Mannes wich einer neuen Geradlinigkeit, einer Spannung im Körper, die nicht zu seinem Alter passte. Seine Schritte, sonst bedächtig und langsam, wirkten plötzlich geschmeidig, zielstrebig, räuberisch. Wir beobachteten, wie er sich vor dem Altar niederkniete. Aber statt wie üblich sein Haupt zu neigen, neigte er es leicht zur Seite, als würde er auf etwas hören, das für uns nicht hörbar war. Dann begann er zu sprechen. Kein Gebet, eine Unterhaltung. »Ja, ich verstehe. Der Zeitplan hat sich beschleunigt«, sagte der Papst, und das in perfektem Englisch, ohne den geringsten italienischen Akzent. Lars und ich wechselten Blicke. Die Mikrofone zeichneten alles klar und deutlich auf. Der brasilianische Kardinal ahnt nichts. Auch der Deutsche nicht. Der Hunger ist momentan kontrollierbar, aber nach dem Konklave nächsten Monat muss ich mich angemessen nähren. Ich fror innerlich. Lars war inzwischen aufgestanden und starrte ebenfalls auf den Monitor. »Mit wem spricht er?«, flüsterte er. Ich drehte die Verstärkung der Audiokanäle auf. Nichts. Kein weiteres Geräusch außer der Stimme des Papstes. Das Gefäß verschleißt schneller als erwartet. Dieser Körper hält kein weiteres Jahr. Wir müssen mit der Vorbereitung des Ersatzes beginnen. Dann stand er auf und ging zu einem Schrank, der bislang stets verschlossen geblieben war. Er zog einen kleinen Schlüssel aus dem Inneren seiner Robe hervor und öffnete ihn. Die Kamera zeigte den Inhalt nicht klar, aber ich sah Objekte, die das Licht auf eine Art reflektierten, die mir sofort Übelkeit verursachte. »Die Gläubigen vermuten nichts«, sagte er leise, während er eines dieser Objekte in der Hand drehte. »Ihre Hingabe macht sie bemerkenswert blind gegenüber offensichtlichen Zeichen.« Lars griff zu seinem Funkgerät, um das Hauptquartier zu informieren. Ich packte ihn am Handgelenk. »Warte! Thomas, wir müssen das melden.« »Melden? Was? Dass der Papst in seiner Kapelle spricht? Vielleicht betet er.« Aber ich wusste, dass er nicht betete. Ich sah es, in seinen Bewegungen, in seiner Stimme. Es war, als würde jemand anderes seinen Körper benutzen. Nach einigen Minuten legte er das Objekt zurück, schloss den Schrank und begann ein klassisches lateinisches Gebet, Wort für Wort, wie in jeder Messe. Seine Körperhaltung normalisierte sich. Er kehrte zurück in sein Arbeitszimmer mit dem vertrauten, schlurfenden Gang eines alten Mannes. Der Rest unserer Schicht verlief schweigend. Wir sprachen kein einziges Wort über das, was wir gesehen hatten, doch ich konnte nicht aufhören, daran zu denken. Am nächsten Abend meldete ich mich freiwillig für eine Extraschicht. Was ich in jener Nacht erlebte, sollte nicht nur mein Leben verändern, sondern auch alles, woran ich je geglaubt hatte. Ich verbrachte den darauffolgenden Tag wie in Trance. Jeder Gedanke, jede Erinnerung kreiste um das, was ich gesehen hatte oder zu sehen glaubte. Der Papst, das geistige Oberhaupt von über 1 Milliarde Gläubigen, hatte sich in etwas verwandelt. Etwas, das weder menschlich noch heilig war. Ich konnte es nicht beweisen. Und ich konnte es auch niemandem erzählen, nicht ohne als geistesgestört abgestempelt zu werden. In dieser Nacht wurde Lars von einem anderen Kollegen abgelöst. Kenji Tanaka, ein wortkarger Sicherheitsmann aus Japan, der seit über 8 Jahren im Dienst des Vatikans stand. Sein Englisch war begrenzt, was mir gelegen kam. Ich wollte allein handeln, ohne störende Fragen oder Erklärungsbedarf. Gegen 23.30 Uhr sagte ich Kenji, ich müsse die Perimetersensoren im Korridor überprüfen. In Wahrheit schlich ich mich über den Wartungstunnel, der direkt mit dem Beobachtungsraum verbunden war, in das Herz der päpstlichen Gemächer. Ich positionierte mich an der kleinen Servicetür der Kapelle, einem schmalen Zugang, den sonst nur das Reinigungspersonal nutzte. Von dort aus hatte ich einen direkten Blick in den Raum, ohne auf Monitore angewiesen zu sein. Der Papst war wie am Vorabend in seinem Arbeitszimmer und las. Die Minuten zogen sich. Mein Herz klopfte so laut, dass ich befürchtete, man könne es durch die Wände hören. Um genau 43 Minuten nach 11 trat er auf. Der Moment, in dem er die Kapelle betrat, war wie ein Schnitt durch die Realität. Seine Haltung veränderte sich abrupt. Der gebeugte Rücken, das langsame, bedächtige Schreiten waren verschwunden. An ihre Stelle trat eine gespannte, gerade Körperhaltung, Bewegungen, die flüssig und dennoch fremdartig wirkten, wie ein Schauspieler, der versucht, einen Menschen zu imitieren, ohne die Mechanik wirklich zu verstehen. Er kniete vor dem Altar und wieder begann er zu sprechen. »Die amerikanischen Bischöfe machen Schwierigkeiten«, sagte er. »Ihre Ermittlungen kommen gefährlich nahe.« Es folgte eine Pause, als lausche er einer Antwort. »Ja, ich kann sie einzeln ausschalten, falls notwendig. Eine Massenbeseitigung wäre jedoch auffällig.« Ich hatte freie Sicht auf sein Gesicht. Das wohlwollende, milde Lächeln, das er bei öffentlichen Auftritten trug, war verschwunden. Stattdessen war da etwas Kaltes, Kalkulierendes in seinem Ausdruck. Seine Augen reflektierten das Kerzenlicht nicht wie menschliche Augen. Es war das Glimmen eines Raubtiers, nicht eines Hirten. »Die Seelen von Kindern liefern eine bessere Essenz als die von Erwachsenen«, fuhr er fort. »Ihr Glaube ist reiner, weniger durch Zweifel verdorben.« Mir wurde übel. Die Worte hallten in meinem Kopf wie ein Fluch. Ich dachte an die vielen Waisenhäuser, die unter der Obhut der Kirche standen, an die Kinder, die dort auf Hoffnung warteten. Die südamerikanischen Einrichtungen sind ergiebig. Auch die indischen Standorte zeigen Erfolge. Aber wir müssen die Operationen erweitern, wenn wir diese Form noch ein weiteres Jahrzehnt aufrechterhalten wollen. Er stand auf, ging zum Schrank und öffnete ihn erneut mit dem kleinen Schlüssel. Diesmal konnte ich den Inhalt erkennen. Mehrere kleine Glasfiolen, jede gefüllt mit einer Flüssigkeit, die schwach glühte. In Farben, die das Auge zu lange nicht ertragen konnte, ohne zu tränen. Der Papst nahm eine Fiole, hob sie gegen das Licht und betrachtete sie prüfend. 12 weitere sollten für die bevorstehenden Zeremonien genügen, murmelte er. Die Kardinäle werden die Schwäche ihrer Mitbrüder erst bemerken, wenn es zu spät ist. Dann führte er die Fiole zum Mund und trank sie aus. Die Veränderung war sofort sichtbar. Die fahle Hautfarbe, die ihn in den letzten Wochen begleitet hatte, verschwand. Seine Wangen spannten sich, die Haltung wurde noch gerader. Es war, als würde sich sein Körper verjüngen. Und dann sah er direkt zu mir. Thomas Berger, sagte er, ohne jeden Akzent, klar und ruhig. Ich weiß, dass du da bist. Mein Herz setzte aus. Ich fühlte, wie sich mein Magen verkrampfte. Ich war entdeckt worden. Komm herein, Thomas, wir müssen reden. Flucht erschien sinnlos. Dieses Wesen hatte nicht nur meine Anwesenheit bemerkt. Es kannte meinen Namen. Wenn es den Papst so perfekt imitieren konnte, dass selbst der innere Sicherheitszirkel nichts bemerkte, dann konnte es mich ebenso problemlos beseitigen. Also trat ich ein. Die Kapelle roch nach Weihrauch, aber auch nach etwas anderem. Etwas Fauligem, das nicht von dieser Welt stammte. Der Papst oder das Ding, das ihn trug, sah mich an wie ein Jäger sein nächstes Opfer. Du hast Fragen, sagte er mit einem leichten Nicken. Was bist du? Fragte ich. Ich bin, was deine Spezies braucht, Thomas. Ein Hirte für eine Herde, die Führung verlangt. Du bist nicht der Papst. Ich bin seit 7 Jahren der Papst. Davor war ich Kardinal Ratzinger, 19 Jahre lang. Davor ein Monsignore in Berlin, 12 Jahre. Ich passe mich an. Was ist mit dem echten Papst geschehen? Er hat seinen Zweck erfüllt. Seine Hingabe an Gott machte ihn zu einem hervorragenden Wirt, bis seine menschlichen Begrenzungen ein Hindernis wurden. Das Wesen lächelte. Es war das gleiche milde Lächeln, das Millionen von Kindern getröstet hatte. Aber jetzt wirkte es wie eine Fratze, eine Maske. Thomas, du warst ein vorbildlicher Wächter. Deine Loyalität war beeindruckend. Deshalb biete ich dir eine Wahl. Welche Wahl? Du kannst weiter dienen. Nun im vollen Bewusstsein, dass du nicht einen alten Mann, sondern etwas weitaus Größeres schützt. Oder du forderst eine Versetzung an und wirst den Rest deines Lebens darüber grübeln, was gewesen wäre, hättest du dich anders entschieden. Und wenn ich melde, was ich gesehen habe? Das Lächeln wurde breiter. Wem willst du es erzählen? Kardinal Berolai, der seit 3 Jahren einer meiner Wirte ist? Erzbischof Klaasen, den ich letzten Dezember ersetzt habe? Den Kommandanten der Schweizer Garde, der mir hilft, das benötigte Material zu beschaffen. Mir wurde schwindelig. Ich fragte nur noch, wie viele von euch gibt es? Genug. Und da wusste ich, ich war in einen Albtraum hineingeraten, aus dem es kein Erwachen geben würde. Ich kehrte gegen 4 Uhr morgens in meine Wohnung zurück, ohne ein Wort zu verlieren. Der Flur roch nach altem Stein und kaltem Zement. Doch selbst dieser vertraute Geruch konnte meine Gedanken nicht ordnen. Ich war ruhig, zu ruhig. So wie man es manchmal ist, wenn der Verstand sich weigert, das Gesehene zu verarbeiten. Der Papst war kein Mensch. Er hatte meine Gedanken gelesen, meine Anwesenheit gespürt, meinen Namen gesprochen, bevor ich ihn überhaupt betreten hatte. Und er hatte mir eine Wahl angeboten. Aber war es überhaupt eine Wahl? Oder nur ein Test? Eine Täuschung, eine Einladung zum Untergang? Ich verbrachte den Vormittag in absoluter Stille, mit heruntergelassenen Rollläden und einer Thermoskanne schwarzen Kaffees. Mein Telefon klingelte kein einziges Mal. Niemand suchte nach mir. Niemand bemerkte, was in der Nacht geschehen war. Am Abend kehrte ich zurück zur Arbeit. Auf eigenen Wunsch. Ich hatte das Gefühl, dass jede Minute zählte. Der Plan war einfach. Ich wollte sehen, ob das, was ich am Vortag beobachtet hatte, sich wiederholen würde. Aber diesmal wollte ich es mit eigenen Augen sehen. Direkt, ohne Kameras, ohne Spiegel, ohne das trennende Glas des Beobachtungsraumes. Ich wurde einem neuen Kollegen zugewiesen. Kenji Tanaka, derselbe wortkarge Japaner wie am Vortag. Seine ruhige Art war mir nun ein Vorteil. Ich musste ihm nichts erklären. Gegen 23 Uhr informierte ich ihn erneut, dass ich die Außensensoren überprüfen wolle. Stattdessen schlich ich mich durch denselben Wartungskorridor zur Kapelle. Dort nahm ich wieder Position hinter der Servicetür ein. Angespannt, mit zitternden Händen, bereit, das Unfassbare noch einmal zu erleben. Um 43 Minuten nach 11 trat der Papst wie erwartet in die Kapelle. Wieder geschah es. Die Veränderung. Der alte, gebrechliche Mann verschwand. Seine Schultern strafften sich, der Blick wurde fokussierter. Er bewegte sich wie ein Jäger auf der Spur seiner Beute. Kein Mensch ging so. Kein Mensch sprach so. Die amerikanischen Bischöfe stellen ein Problem dar, sagte er. Ihre Nachforschungen nähern sich einem gefährlichen Punkt. Eine Pause. Dann: Ich kann sie bei Bedarf einzeln beseitigen, aber eine kollektive Eliminierung wäre zu auffällig. Ich konnte sein Gesicht nun deutlich sehen. Das wohlwollende Lächeln war verschwunden. Sein Blick war kalt, berechnend. Die Augen reflektierten das Kerzenlicht in einem toten, gläsernen Glanz, wie die eines Raubtiers in einem dunklen Wald. Die Seelen von Kindern liefern stärkere Essenz als die von Erwachsenen. Ihr Glaube ist instinktiver, weniger von Zweifeln zerfressen, fuhr er fort. Mir wurde übel. Ich dachte an die vielen Orphanate in Südamerika, in Indien, in Afrika. Ich dachte an die vermissten Anzeigen, an die ungehörten Schreie. Er sprach von diesen Kindern nicht als Menschen, er sprach von ihnen wie von Rohstoffen. Die Einrichtungen in Brasilien und Indien waren besonders produktiv. Aber wir müssen ausweiten. Noch ein Jahrzehnt in diesem Körper erfordert erhöhte Energiezufuhr. Dann wandte er sich dem Schrank zu. Jenem Schrank, der mir gestern nur ein schemenhaftes Grauen offenbart hatte. Jetzt sah ich alles. Er öffnete die kleine Tür mit dem verborgenen Schlüssel und entnahm eine Glasfiole. Sie war gefüllt mit einer Flüssigkeit, die leuchtete wie flüssiges Licht, aber in einem Farbton, den mein Gehirn kaum verarbeiten konnte. Es war kein natürliches Licht, kein Gelb, kein Blau, kein Weiß. Es war etwas anderes, etwas aus einer anderen Ordnung. Er hob die Fiole, betrachtete sie. 12 weitere sollten reichen, murmelte er. Dann trank er sie in einem einzigen Zug aus. Ich sah, wie sein Gesicht sich veränderte. Die schlaffen Wangen spannten sich, die Haut wurde glatt. Er sah plötzlich 10 Jahre jünger aus, seine Bewegungen wurden noch sicherer, kontrollierter. Es war, als würde etwas in ihm erwachen, das geschlafen hatte. Und dann, wie in der Nacht zuvor, drehte er den Kopf, direkt zu mir. Seine Augen fixierten den schmalen Spalt der Servicetür. Thomas Berger, sagte er wieder mit dieser glatten, akzentfreien Stimme. Ich weiß, dass du da bist. Mein Herz schlug schneller, aber ich konnte mich nicht bewegen. Alles in mir wollte fliehen, aber meine Füße blieben wie festgewurzelt. Der Papst, oder das, was ihn kontrollierte, trat einen Schritt zur Seite, sodass er direkt vor der Tür stand. Komm herein, Thomas. Wir müssen reden. Ich trat ein. Diesmal freiwillig, wenn auch zitternd. Er stand am Altar, die Fiole leer in der Hand, das Gesicht milde und freundlich, doch die Augen blieben leer. Du hast recht daran getan, zurückzukehren. Das zeigt Weitblick. Was ist das? Fragte ich. Die Flüssigkeit, die violetten Fiole. Essenz, sagte er, die konzentrierte Form von Glauben. Destilliert aus jenen, die noch wirklich glauben. Kinder vor allem. Ihre Reinheit macht sie ideal. Das ist Wahnsinn. Das ist Effizienz. Eure Spezies produziert diese Energie ganz natürlich. Wir nutzen sie nur. Du bist ein Parasit. Er lächelte sanft. Nein, wir sind Hirten. Und ihr seid Schafe. Der Unterschied liegt in der Perspektive. Ich starrte ihn an. Das Herz ein einziger brennender Knoten aus Wut und Furcht. Und doch, irgendwo in der Tiefe, war da auch etwas anderes. Neugier. Grauenhafte, kriechende Neugier. Warum erzählst du mir das alles? Fragte ich schließlich. Weil du nützlich bist. Weil Loyalität wie deine selten ist. Und weil ich möchte, dass du verstehst, worauf du dich einlässt. Er trat näher an mich heran. Thomas, es ist Zeit, dass du dich entscheidest. Und in diesem Moment wusste ich, dass die eigentliche Prüfung erst begonnen hatte. Ich stand inmitten der Kapelle, keine 2 Meter von dem entfernt, was alle Welt für den Papst hielt. Die dicken Kerzen an den Wänden flackerten leicht im Luftzug und der süßlich stechende Geruch von Weihrauch vermischte sich mit etwas anderem, etwas Metallischem, wie Blut und Eisen, kaum wahrnehmbar, aber unangenehm vertraut. Du möchtest wissen, was wir sind, sagte das Wesen, das sich weiterhin in der Stimme eines alten Mannes äußerte, ruhig, sanft, beinahe väterlich. Wir sind das, was eure Spezies sich gewünscht hat. Ihr habt nach Göttern verlangt, wir haben geantwortet. Ich spürte, wie meine Kehle trocken wurde. Ich wollte etwas sagen, aber meine Zunge fühlte sich schwer an, als würde sie nicht mehr vollständig mir gehören. Doch ich zwang mich zur Klarheit. Du bist nicht von dieser Welt. Sehr richtig, sagte es mit einem kaum wahrnehmbaren Lächeln. Unsere Ankunft liegt sehr lange zurück. Als eure Art noch auf allen Vieren ging und das Feuer für Magie hielt, waren wir schon da. Wir landeten an Orten, die später zu heiligem Boden erklärt wurden, und ihr habt uns verehrt, weil ihr nicht anders konntet. Er trat an den Seitenaltar und strich über das Kruzifix, das dort thronte. Seine Berührung war fast zärtlich, aber ich konnte spüren, dass er es nicht aus Ehrfurcht tat, sondern mit einem Besitzerstolz, wie ein Bauer sein Vieh betrachtet. Der Glaube eurer Art ist Energie. Reine, konzentrierte Kraft. Wenn ihr betet, wenn ihr euch unterwerft, wenn ihr liebt, fürchtet oder leidet, dann produziert ihr sie. Eure Religionen, eure Gebete, eure Rituale, sie alle sind nichts weiter als Systeme zur Ernte dieser Energie. Und du bist der, der das alles steuert? Ich bin ein Knotenpunkt, ein von vielen. Ich habe viele Namen getragen. Ich war Ratzinger, ich war Montini, ich war andere vor ihnen. In den Jahrhunderten davor lebte ich in verschiedenen Rollen, unter verschiedenen Masken. Die Gesichter wechseln, die Mission bleibt. Und was geschah mit den Menschen, deren Identität du übernommen hast? Sie starben. Manche willentlich, andere widerstrebend. Ihre Hingabe machte sie zu perfekten Gefäßen. Aber die Materie ermüdet. Der menschliche Körper ist ein zerbrechliches Werkzeug. Nach einigen Jahren beginnen Risse, Krankheiten, Schwäche. Dann muss ein neuer gefunden werden. Er deutete auf das große Wandgemälde im Hintergrund, eine Darstellung des Pfingstwunders. Es ist poetisch, findest du nicht? Eure Künstler haben uns dargestellt, ohne es zu wissen. Die Feuerzungen über den Häuptern, die himmlischen Stimmen, die Umwandlung. Ich ballte unbewusst die Fäuste. Und was ist mit den Kindern? Den verschwundenen Jungen und Mädchen aus den Waisenhäusern, von den Straßen, aus den Slums? Sein Blick blieb ruhig, aber es lag nun ein Hauch von Genervtheit darin. Sie sind notwendig. Die Reinheit ihres Glaubens, ihre ungebrochene Angst. Sie liefern Essenz von höchster Qualität. Erwachsene sind zu skeptisch, zu verwöhnt. Die Ernte ist dort unergiebig. Ernte, wiederholte ich fassungslos. Du sagtest doch selbst, ich sei ein Parasit. Warum also nicht auch Farmer? Ich konnte nicht mehr. Du bist ein Monster. Er trat auf mich zu, langsam, mit dem Ausdruck geduldiger Überlegenheit. Thomas, du bist klug. Du hast lange gedient. Und deshalb biete ich dir einen Ausweg. Du musst nicht sterben. Du musst auch nicht leiden. Er hob seine Hand und ich spürte eine Bewegung. Nicht körperlich, sondern geistig. Etwas Kaltes strich durch meinen Verstand. Ein Hauch fremder Präsenz, der meine Gedanken wie durchwühlte Seiten aufblätterte. Ich kann dich wandeln, Thomas. Du kannst werden wie ich. Deine Erinnerungen bleiben. Deine Persönlichkeit bleibt. Du würdest nur weitersehen. Du würdest verstehen. Und wenn ich ablehne? Er lächelte wieder. Das gleiche Lächeln, das man von Fernsehübertragungen kennt, das Mütter beruhigt und Gläubige zu Tränen rührt. Dann wirst du bald nicht mehr sein. Ein Herzanfall vielleicht. Ein Suizid unter Druck. Ein tragischer Unfall. Deine Wahl. Ich wich einen Schritt zurück. Und was ist mit den anderen? Mit den Kardinälen? Den Bischöfen? Viele von ihnen sind wir. Andere wissen es nicht. Wieder andere ahnen es, sagen aber nichts. Die Kirche war schon immer ein Ort der Kontrolle. Wir haben sie nur effizienter gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass sich die Kapelle um mich drehte. Der Boden fühlte sich plötzlich weich an, als bestünde er nicht aus Marmor, sondern aus Fleisch. Ich kämpfte gegen das Erbrechen an. Wie viele seid ihr? Genug, Thomas, sagte er und trat wieder zurück in den Schatten der Kapelle. Genug, um weiterzumachen, solange es nötig ist. Ich verließ die Kapelle mit zittrigen Knien und wusste, die Welt war nicht mehr das, was ich geglaubt hatte. Glaube war kein Licht mehr. Er war Brennstoff. Und ich war der Letzte, der das Feuer gesehen hatte. Es fühlte sich an wie ein langer, dunkler Fall. Nicht mit dem Körper, sondern mit der Seele. Die nächsten Stunden und Tage vergingen in einem wirren Nebel aus Schlaflosigkeit, Angst und einer eigenartigen Klarheit. Ich hatte etwas gesehen, das nicht für menschliche Augen bestimmt war. Ich hatte mit einem Wesen gesprochen, das älter war als alles, was in unseren Geschichtsbüchern steht. Und ich wusste, dass es mich nicht einfach gehen lassen würde. Doch die größte Veränderung begann nicht im Kopf, sondern im Körper. Am dritten Tag nach der Begegnung wachte ich schweißgebadet auf. Mein Herz raste, doch nicht aus Angst. Etwas in mir pochte, vibrierte. Ein Rhythmus, der nicht meiner war. Die Welt um mich herum war heller. Farben wirkten gesättigter, Geräusche kristallklar. Ich konnte das Gespräch meines Nachbarn durch die Wand hören, das Tropfen des Wasserhahns in der Küche, das Rascheln der Blätter auf dem Balkon. Ich war nicht mehr ganz menschlich. Und ich wusste genau, wann der Wandel begonnen hatte. In dem Moment, als der Papst, oder was auch immer er war, seine Hand an meine Stirn gelegt hatte. Nur eine Sekunde, eine Berührung und etwas Kaltes, Schlangenartiges war in meinen Verstand gekrochen. Fremde Gedanken, uralte Bilder, Erinnerungen, die nicht meine waren, hatten sich eingenistet. Ich sah Dinge, Bilder, Blitze von Wahrheit. Ein Himmel voller schwarzer Formen, die keine Schiffe waren, aber auch keine Wolken. Riesige Strukturen, schwebend über Wüsten und Urwäldern. Die ersten Menschen, nackt und kniend, geblendet von Licht, das nicht die Sonne war. Ich sah die ersten Tempel, nicht gebaut für Gebet, sondern als Kollektoren. Kultstätten, die gebaut wurden, um die Energie der Furcht und der Hoffnung aufzufangen. Ich sah den Bau des ersten Altars und das erste Opferkind, das weinend auf den kalten Stein gelegt wurde. Es war kein Traum. Es war ein Download. Als ich aufstand und ins Badezimmer ging, bemerkte ich es im Spiegel. Mein Gesicht war immer noch meines, aber nicht ganz. Etwas in meinen Augen hatte sich verändert. Der Blick war tiefer, klarer, aber auch leerer. Als würde ein zweites Ich hinter der Iris lauern, beobachtend, wartend. Dann kam der Hunger. Es begann als leises Ziehen im Bauch. Doch kein gewöhnlicher Hunger nach Nahrung. Ich versuchte es mit Brot, mit Kaffee, mit Wasser. Nichts half. Stattdessen spürte ich, wie sich eine Gier aufbaute. Nicht auf Materie, sondern auf Emotion. Ich wollte etwas spüren, etwas Fremdes. Etwas, das nicht mir gehörte. Ich öffnete das Fenster meiner Wohnung. Drei Etagen unter mir ging eine Frau vorbei, mit schnellen Schritten und gesenktem Blick. Ich roch ihre Angst. Ja, ich roch sie. Es war ein stechender Geruch, wie Ozon gemischt mit kaltem Metall, und es machte mich hungrig. Ich schloss das Fenster wieder. Ich weigerte mich zu akzeptieren, was geschah. Ich war doch kein Monster. Ich war doch Thomas Berger, Mensch, Sicherheitsbeamter, Sohn einer frommen Mutter und eines stillen Vaters. Ich hatte das Abitur mit Auszeichnung gemacht. Ich war in der Kirche getauft worden, aber mein Körper glaubte mir nicht. Am fünften Abend nach dem Vorfall im Vatikan geschah es. Ich hörte aus der Wohnung unter mir Schreie. Eine Frau, Schluchzen. Ein Mann, der brüllte, warf Dinge. Ich konnte alles hören. Jede Silbe, jede Bewegung. Es war ein Streit, kein Mord, noch nicht. Aber ihre Angst war rein. Unverfälscht. Und sie zog mich an wie der Geruch von Blut einen Hai. Ich fand mich plötzlich auf dem Treppenabsatz wieder. Ich hatte mich nicht bewusst dazu entschieden, aber meine Füße hatten mich geführt. Ich klopfte nicht. Ich trat die Tür auf. Drinnen stand ein Mann, betrunken, mit der Faust erhoben. Eine Frau saß am Boden, das Gesicht blutverschmiert. Als sie mich sah, keuchte sie auf. Der Mann drehte sich zu mir um. »Verpiss dich, das geht dich nichts an!« Ich ging auf ihn zu, hob ihn mit einer Hand am Hals hoch und drückte ihn gegen die Wand. Er würgte, trat, kratzte. Und ich? Sog. Ich sog seine Panik auf, sein Entsetzen, sein Schreien im Inneren. Ich trank seine Angst wie flüssige Nahrung. Ich ließ ihn leben. Als ich die Wohnung verließ, sah mich die Frau mit einer Mischung aus Schock und Dankbarkeit an. Was sind Sie? Flüsterte sie. Ich wusste es nicht. Ich war nicht mehr nur Thomas, aber auch noch nicht völlig das andere. Zurück in meiner Wohnung machte ich mir einen Kaffee, trank ihn aber nicht. Ich fühlte mich gesättigt, warm, stark. Und gleichzeitig ekelte ich mich. Ich hatte mich nicht dafür entschieden, so zu werden. Aber nun war ich es. Am nächsten Morgen meldete ich mich wieder zum Dienst. Lars saß bereits im Beobachtungsraum, konzentriert, müde, mit dunklen Ringen unter den Augen. Auf dem Monitor liefen zusammengeschnittene Videoaufnahmen. Ich sah den Papst in verschiedenen Nächten, seine Bewegungen, seine Stimme. Und ich wusste sofort, dass Lars die Veränderung ebenfalls bemerkt hatte. »Thomas«, sagte er, ohne aufzusehen, »sieh dir das an.« Und ich wusste, bald würde er zu viel wissen. Und ich würde entscheiden müssen, wer ich wirklich war. Mensch, Jäger oder beides. Lars Stimme war ruhig, aber angespannt. Er hatte in den vergangenen Tagen wenig geschlafen, das sah man ihm an. Seine Hände zitterten leicht, als er auf die Überwachungskonsole zeigte. Sieh dir das an, Thomas. Die Bewegungsmuster, die Körperhaltung. Es hat sich verändert. Ich trat näher an den Monitor. Es war eine Aufnahme von vor einer Woche. Der Papst ging durch den Korridor zu seiner Kapelle. Seine Haltung war gebeugt, die Schritte langsam. Alles wirkte alt, gebrechlich, vertraut. Dann wechselte Lars zur nächsten Datei. Eine Aufnahme von vor drei Nächten. Die Veränderung war nicht zu leugnen. Die Bewegungen waren flüssiger, selbstsicherer, fast jugendlich. Der Unterschied war subtil, aber wer den Papst regelmäßig sah, konnte ihn nicht übersehen. Er bewegt sich. Anders, sagte ich. Nicht nur das. Hör dir das an. Er spielte einen Tonmitschnitt ab. Der Papst betete, aber die Worte klangen merkwürdig, fremdartig. Kein Latein, keine bekannte Sprache. Die Silben waren rau, pulsierend und verursachten ein Gefühl wie kalter Nebel im Hinterkopf. Das ist nicht das erste Mal, sagte Lars. Ich habe 5 Nächte durchforstet. Es gibt mehrere dieser Sequenzen und das ist noch nicht alles. Er öffnete eine weitere Datei. Eine Tabelle mit Reisedaten, Standorten von Waisenhäusern und vermissten Kindern. Siehst du das Muster? Überall dort, wo der Papst in den letzten 2 Jahren gereist ist, gibt es in den Wochen danach einen Anstieg an vermissten Kindern, besonders in Brasilien, Argentinien, Indien. Ich schluckte hart. Mein inneres Beben wuchs mit jeder Sekunde. Du glaubst also, dass... Was genau? Ich weiß es nicht, sagte Lars. Vielleicht ist er krank. Vielleicht wird er manipuliert. Aber irgendetwas stimmt ganz und gar nicht. Ich wollte es ihm sagen. Alles, was ich gesehen hatte, was ich selbst geworden war. Aber da war etwas in mir, das ihn schützen wollte. Und etwas anderes, das ihn fressen wollte. Denn mit jeder Minute, die seine Angst wuchs, wurde das Ziehen in meinem Inneren stärker. Ich roch es. Ein Duft nach altem Eisen, Staub und Ozon. Die Essenz seiner Angst füllte den Raum wie warmer Dampf. Vielleicht solltest du einen Antrag auf Versetzung stellen, sagte ich vorsichtig. Das hier ist gefährlich, Lars. Nicht bevor ich weiß, was mit diesen Kindern passiert. Er sah mich an. Aufrichtig, voller Überzeugung. Und es zerriss mich, denn sein Glaube, sein Wunsch, das Richtige zu tun, das war der reinste, süßeste Schmerz, den mein neues Ich je geschmeckt hatte. Ich konnte fühlen, wie sich etwas in meinem Brustkorb bewegte, wie ein zweiter Herzschlag. Tiefer, fremder. Ich zwang mich zur Ruhe, zu atmen, menschlich zu bleiben. Was hast du vor? Fragte ich. Ich will in den nächsten Tagen die Kapelle durchsuchen, flüsterte Lars. Ich habe den Grundriss studiert. Es gibt einen toten Winkel hinter dem Altar, der von den Kameras nicht erfasst wird. Wenn ich durch den Wartungskorridor gehe und während des 3-Uhr-zeitigen Gebets hineinrutsche, habe ich vielleicht 15 Minuten. Er war vorbereitet. Zu gut vorbereitet. Ich wusste, was passieren würde, wenn er diesen Schrank öffnete. Ich hatte ihn gesehen, die leuchtenden Fiolen, die Fotos. Ich nickte langsam. Lars, sei vorsichtig. Es ist nicht nur gefährlich, es ist falsch, falsch in einer Weise, die du dir noch nicht vorstellen kannst. Ich muss es trotzdem tun. Wenn ich Unrecht habe, dann soll man mich versetzen. Aber wenn ich recht habe, dann reden wir hier von etwas Ungeheuerlichem. Ich spürte, wie meine Zähne sich aufeinander pressten. Mein ganzer Körper vibrierte vor Hunger. Und es war nicht nach Nahrung, es war nach ihm, nach seiner Wahrheit, seinem Glauben, seiner Angst. Thomas, sagte er plötzlich, du siehst blass aus. Geht es dir gut? Ich habe schlecht geschlafen, log ich. Nur das. Er legte mir die Hand auf die Schulter. Du warst immer mein zuverlässiger Partner. Ich zähle auf dich. Ich nickte, doch innerlich schrie ich, denn ich wusste, die Zeit lief und ich würde bald eine Entscheidung treffen müssen. Zwischen der Bestie in mir und dem letzten Rest Menschlichkeit, der versuchte, sich an seinem Glauben festzukrallen. Die Stunden bis zur Nacht verstrichen quälend langsam. Ich beobachtete Lars, wie er Pläne zeichnete, Kamerawinkel berechnete und die Zugangscodes für die Wartungstüren überprüfte. Er war fokussiert, konzentriert, fast mechanisch. Wie jemand, der weiß, dass dies vielleicht sein letzter Tag sein könnte und doch wich kein Zweifel aus seinen Augen. Er wollte die Wahrheit wissen. Koste es, was es wolle, ich hingegen kämpfte gegen den wachsenden Hunger in mir. Es war nicht mehr nur ein Ziehen, es war ein Brennen. Eine gierige Leere, die mit jeder Minute mehr von mir forderte. Lars Nähe, seine innere Unruhe, seine aufrichtige Angst vor dem, was er zu entdecken hoffte, waren wie Dünger für das Ding, das in mir lebte. Ich wollte ihn retten. Und gleichzeitig wollte ich ihn schmecken. Gegen 2.45 Uhr verließ Lars den Beobachtungsraum. Ich folgte ihm. Nicht nah genug, um Verdacht zu erregen, aber weit genug, um ihn notfalls aufhalten zu können. Oder, wenn es soweit kam, ihn selbst zum Verstummen zu bringen. Die Korridore des Vatikans wirkten in dieser Stunde besonders unheimlich. Die Marmorböden reflektierten das matte Notlicht, die alten Gemälde an den Wänden warfen lange Schatten. Hinter jeder Tür lauerte Geschichte. Und nun auch etwas anderes. Etwas, das älter war als alle Kathedralen zusammen. Lars bewegte sich wie ein Geist. Er wusste genau, wo die Kameras blinde Winkel ließen, wo die Sensoren inaktiv waren. Seine Schritte hallten kaum. Ich spürte, wie meine Nerven zu vibrieren begannen. Er erreichte die Servicetür zur Kapelle um Punkt 3 Uhr. Der Papst kniete bereits am Altar. Von meiner Position aus konnte ich die Silhouette erkennen. Er sprach, aber es war kein Gebet. Die Stimme, die aus der Dunkelheit kam, war fremdartig moduliert. Eine Sprache, die nicht für menschliche Kehlen gemacht war. Die Wände der Kapelle schienen auf die Laute zu antworten, als würden sie mitschwingen. Lars wartete einen Moment, dann schlich er durch den Nebeneingang in das private Arbeitszimmer. Ich drückte mich in die Nische zwischen Wand und Säule, spähte durch den Spalt. Er bewegte sich schnell, präzise, als hätte er diese Route 100 Mal im Kopf durchgespielt. Er trat an den Schrank, jenen Schrank, und holte sein Werkzeug hervor. In der Hand hielt er einen schmalen Dietrich, speziell angefertigt. Das Schloss klickte nach knapp 3 Minuten. Was dann geschah, werde ich nie vergessen. Lars stieß die Tür des Schranks auf und erstarrte. Er taumelte einen Schritt zurück, riss sich die Hand vor den Mund. Seine Augen weiteten sich, das Gesicht verlor augenblicklich jede Farbe. Er hatte es gesehen. Die Fiolen, die leuchtenden Flüssigkeiten, aber auch das andere. Fotos. Dutzende Polaroids, Kinder in verschiedenen Zuständen der Angst, weinend, schreiend, mit aufgerissenen Augen, ihre Gesichter eingefroren in Momenten reinen Schreckens. Manche waren nackt, andere in Krankenhauskleidung, alle in dunklen, fensterlosen Räumen aufgenommen. Die Angst in ihren Gesichtern war fast greifbar, als wäre sie in die Bilder eingebrannt worden. Lars fiel ein Glasröhrchen aus der Hand. Es zerbrach auf dem Boden mit einem fast melodischen Klang, die Flüssigkeit darin. Ein tiefdunkles Rot, fast schwarz, verdampfte sofort. Und für einen Moment war der Raum von glitzerndem Dunst erfüllt, wie ein leuchtender Nebel. Ich spürte, wie mein Hunger darauf reagierte, meine Beine zitterten. Was sind das? Flüsterte Lars, mehr zu sich selbst als zu irgendjemandem. Forschungsmaterial, sagte eine Stimme hinter ihm. Der Papst war da, in der Tür, unbewegt, wachsam und vollkommen ruhig. Das sind Kinder, rief Lars. Das sind keine Protokolle, das ist Folter, das ist Wahnsinn. Der Papst trat näher. Seine Augen spiegelten das Licht nicht wie menschliche Augen. Sein Gesicht war eine Maske der Güte, aber darunter lauerte Kälte. Sie liefern, was nötig ist, um das Werk fortzusetzen. Ihre Furcht ist Essenz. Ihre Seelen, unberührt klar, nähren uns auf eine Weise, die Erwachsene nicht mehr vermögen. Lars wich zurück gegen die Bücherwand, umklammerte einen der Fotosätze. Sein Atem ging stoßweise. Ich konnte sein Herz durch die Wand schlagen hören, jeder Schlag ein pulsierendes Leuchten in meinem neuen Bewusstsein. Es war köstlich. Du bist verantwortlich für all das, keuchte Lars, für all die Verschwundenen, für jedes Kind. Verantwortung, sagte der Papst, als wäre das Wort ein Witz. Ich nenne es Verwaltung. Er machte einen Schritt auf Lars zu. Das war der Moment. Ich konnte nicht länger zögern. Ich stürmte in das Zimmer durch den Dienstgang direkt hinter das Ding, das ich Papst nannte. Thomas, sagte es, ohne sich umzudrehen. Perfektes Timing. Bitte halte ihn fest, während ich seine Entlassung vorbereite. Eigentlich, sagte ich und spürte, wie sich meine Stimme veränderte, dunkler wurde, kratziger, bin ich hier, um dich zu stoppen. Langsam drehte sich das Wesen um. Zum ersten Mal wich das Lächeln aus seinem Gesicht. Es war Überraschung darin. Und dann Enttäuschung. Der Hunger verwirrt dich. Füttere dich an seinem Schmerz und du wirst klarer sehen. Ich sehe klar genug. Ich packte ihn an den Roben und schleuderte ihn gegen die Bücherwand. Die alten theologischen Werke fielen polternd zu Boden. Der Schrank krachte zu. Lars, lauf! Schrie ich. Raus aus dem Vatikan! Vertraue niemandem, keinem Bischof, keinem Kardinal, niemandem! Er zögerte, blutleer im Gesicht. Jetzt! Er rannte. Das Ding rappelte sich auf, fixierte mich mit einem Blick aus reiner Verachtung. Du begehst einen Fehler, Thomas, zischte es. Ohne uns hat eure Spezies keinen Sinn. Wir gaben euch Hoffnung, Ordnung, Ewigkeit. Und ihr habt uns dafür ausgesaugt, wie Vieh, wie Batterien. Ich hörte Alarme. Irgendwo hatte Lars einen stillen Sensor ausgelöst. Sicherheitspersonal würde in wenigen Minuten hier sein. Wie viele seid ihr? Fragte ich. Genug, um das Gleichgewicht zu erhalten. Nicht genug, um euren Zorn zu überleben. Dann wurde sein Gesicht wieder glatt, freundlich. Ein letzter Versuch. Du bist einer von uns. Du kannst das nicht leugnen. Doch, sagte ich. Und ich werde es beweisen. Dann ließ ich los und verschwand durch den dunklen Gang, bevor die Schatten hinter mir sich wieder schlossen. 6 Monate sind vergangen, seit ich das Ding, das sich Papst nennt, gegen die Bücherwand geworfen und Lars die Flucht ermöglicht hatte. 6 Monate, in denen ich nicht geschlafen habe, ohne mir das Gesicht jener Kinder vor Augen zu führen. 6 Monate, in denen mein Körper sich immer weiter verändert hat, während ich versuchte, etwas von dem zu bewahren, was mich einmal menschlich gemacht hatte. Lars ist untergetaucht. Ich weiß nicht, wo er ist. Vielleicht zurück in Dänemark, bei seinen Kindern. Vielleicht lebt er unter falschem Namen irgendwo in der Nähe eines Waldes, weit entfernt von Kirchen, Kathedralen und der giftigen Aura heiliger Mauern. Ich hoffe, er hat das Richtige getan und alles gelöscht, was ihn mit mir in Verbindung bringen könnte. Was mich betrifft, ich bin nie in den Vatikan zurückgekehrt. Die offizielle Version meines Verschwindens lautet, dass ich unter psychischem Stress litt, ausgelöst durch Überarbeitung und nächtliche Belastung. Man schickte mir Blumen, eine Ehrenurkunde und eine Lüge in Goldrahmen. Doch die Wahrheit war längst freigesetzt worden. Ich lebte versteckt in verschiedenen Apartments rund um Rom. Ich beobachtete Kirchen, Priester, Kardinäle. Ich sah, wie die Institution weitermachte, unbehelligt, ruhig, so als hätte niemand gesehen, was ich gesehen hatte. Aber ich wusste es besser. Ich wusste, dass es weitere gab. Weitere wie mich. Und dann begegnete ich Katharina Wells. Ich traf sie zufällig, in einem kleinen Café nahe dem Pantheon. Sie setzte sich einfach an meinen Tisch, legte ihre Hand auf den Tisch und sagte, »Du siehst aus, als würdest du bald verhungern.« Ich antwortete nicht. Ich konnte ihre Aura spüren, fremd wie meine. Ihre Augen wirkten wie Fenster in eine zweite Welt. Sie roch nach kaltem Rauch und uralter Erkenntnis. »Ich heiße Katharina«, sagte sie. Ich war einmal die Assistentin eines Erzbischofs in Dublin. Jetzt bin ich etwas anderes, wie du. Sie erzählte mir von ihrer Transformation. Von dem Moment, als sie entdeckt hatte, dass ihr Vorgesetzter seine Gemeinde mit gesegnetem Wein manipulierte, in dem Essenz verborgen war. Die gleichen violett glühenden Tropfen, die ich in jenem Schrank gesehen hatte. Der Hunger macht die meisten von uns verrückt, sagte sie. Aber ein paar behalten genug Menschliches, um zu kämpfen. Sie zeigte mir ein kleines Notizbuch. Aufgeschlagen offenbarte es eine Liste von Namen und Adressen. Kardinäle, Bischöfe, Verwaltungsbeamte der Kirche. Allesamt verwickelt in die Ernteoperationen, aber noch nicht verwandelt. Wir jagen sie, sagte Katharina leise. Nicht um sie zu töten, sondern um sie der Wahrheit auszusetzen. Ihre Angst nährt uns, ja, aber sie kann auch als Waffe dienen. Ich verstand sofort. Wenn man sie in Angst versetzt, wenn man sie bloßstellt, verlieren sie die Kontrolle. Sie entlarven sich. Und wenn das geschieht, dann können sie nicht mehr gedeihen. Wie viele von uns gibt es? Fragte ich. Vielleicht ein Dutzend, weltweit. Wir nennen uns die Apostaten. Ich schloss mich ihnen noch am selben Tag an. Die nächsten 3 Monate waren intensiver als jede Zeit meines bisherigen Lebens. Wir dokumentierten geheime Transaktionen in der Vatikanbank, enttarnten ein Netzwerk von Kirchenbeamten, das in Menschenhandel verwickelt war, und entdeckten Beweise für jahrzehntelange systematische Entführungen in Orphanaten auf 3 Kontinenten. Die Bilder, die Rechnungen, die Reisepläne. Es war ein Mosaik aus Schrecken, aber es war beweisbar, menschlich, nachvollziehbar. Katharina hatte recht. Die Wahrheit musste nicht über das Übernatürliche führen. Es reichte, ihre irdischen Verbrechen aufzudecken. Denn mit jedem aufgedeckten Skandal, mit jedem veröffentlichten Dokument schwand das, worauf sie am meisten angewiesen waren: Glaube. Die Wirkung war katastrophal. Für sie. Messen blieben leer. Spenden brachen ein. Bistümer verzeichneten Austritte im 6-stelligen Bereich. Es war, als hätte man die Nahrungskette durchtrennt. Die Wesen, die sich seit Jahrhunderten von diesem Strom ernährt hatten, gerieten in Panik. Ihre Masken begannen zu rutschen. Das Video aus Rom hatte sich in der Welt ausgebreitet wie ein elektrischer Sturm. Innerhalb weniger Tage war nichts mehr, wie es zuvor gewesen war. Das Image der katholischen Kirche, jahrhundertelang unangreifbar, selbst in ihren dunkelsten Skandalen, war nun vollständig zerschmettert. Und mit ihr begannen auch die anderen großen religiösen Institutionen zu wanken. Messen fanden nur noch. Das Video aus Rom hatte sich in der Welt ausgebreitet wie ein elektrischer Sturm. Innerhalb weniger Tage war nichts mehr, wie es zuvor gewesen war. Das Image der katholischen Kirche, jahrhundertelang unangreifbar, selbst in ihren dunkelsten Skandalen, war nun vollständig zerschmettert. Und mit ihr begannen auch die anderen großen religiösen Institutionen zu wanken. Messen fanden nur noch in leeren Räumen statt. Altäre blieben unberührt. Spendenkonten versiegten. Und das Wichtigste, der Glaube selbst, diese kostbare, reine Ressource, von der sich die Entitäten ernährten, begann zu verdunsten. Wir, die Apostaten, hatten unser Ziel erreicht. Wir hatten der Menschheit die Wahrheit gezeigt. Nicht über Himmel oder Hölle, nicht über Sünde oder Vergebung, sondern über die Mechanik dahinter, über die Industrie des Glaubens. Berichte aus aller Welt häuften sich. In Argentinien stürmten Demonstranten ein Priesterseminar und fanden dort unterirdische Räume voller medizinischer Apparaturen und Dokumente über neurologische Studien, anscheinend Versuche, Glaubensreaktionen messbar zu machen. In Südkorea fiel ein buddhistischer Abt während einer Zeremonie in Trance und sprach in Fragmenten, die später als identisch mit dem archaischen Dialekt jener Paupi-Götter identifiziert wurden. In den Vereinigten Staaten verschwand ein evangelikaler Megachurch-Prediger spurlos, nachdem er in einem Livestream gesagt hatte: Die Zeit des Erntens ist vorbei. Die Entitäten starben, verhungert, doch nicht alle, Einige versuchten zu überleben, indem sie panisch neue Formen der Verehrung erschufen. Digitale Religionen, sektenartige Gruppen, selbsternannte Propheten. Doch es funktionierte nicht. Der Zauber war gebrochen. Die Menschen hatten gesehen, was sie nicht sehen sollten. Und das reichte. Für uns Apostaten war es ein Sieg. Aber ein Sieg mit Kosten. Unsere Körper begannen zu zerfallen. Die Transformation, einst stabil gehalten durch die regelmäßige Zufuhr konzentrierter Glaubens- oder Angstessenz, wurde brüchig. Die Stärke, die Sinne, die geistige Klarheit, alles verging schrittweise. Auch bei mir. Meine Reflexe waren langsamer geworden. Meine Augen wirkten müde. Ich spürte, dass mein Körper begann, sich selbst aufzulösen. Die fremde Biologie in mir hatte keinen Treibstoff mehr, also griff sie auf mich zurück. Katharina war zuerst betroffen. Ihre Haut verlor jede Farbe, ihr Haar wurde dünner, doch sie kämpfte weiter. Tag und Nacht recherchierte sie, suchte Überbleibsel, nannte Namen, reiste quer durch Europa. »Ich habe noch 3 Wochen«, sagte sie, als wir uns das letzte Mal trafen. »Vielleicht 4, wenn ich irgendwo noch genug Furcht finde. Und dann? Und dann bin ich frei.« Sie zeigte mir ihre letzte Liste. 12 Namen. 12 hohe Geistliche, die bislang unberührt geblieben waren, nicht weil sie unschuldig waren, sondern weil sie besonders geschützt wurden. Unter ihnen Kardinal Berolai. Der Diplomat, der Vermittler, der Schleicher. »Sie wissen, dass wir kommen«, sagte Katharina, »und sie wissen, dass sie verlieren. Deshalb werden sie dir bald ein Angebot machen.« Sie behielt recht. 3 Tage später fand ich einen Umschlag an meiner Wohnungstür. Kein Absender, nur eine Notiz. »Treffen morgen, Hotel Dusi. Sie wissen, dass du gekommen bist.« Ich ging hin. Ein Konferenzraum, gedämpftes Licht, ein langer Tisch. Kardinal Berolai saß am Kopfende, 2 andere Männer links und rechts von ihm, blass, müde, mit grauen Schatten unter den Augen. Sie wirkten, als hätten sie seit Wochen nicht geschlafen, was vermutlich der Wahrheit entsprach. »Thomas Berger«, sagte Berolai und deutete auf einen Stuhl. »Setz dich, wir müssen über Bedingungen sprechen.« »Bedingungen?«, fragte ich. »Für was?« »Für das Ende deines Feldzugs. Du hast viel zerstört. Wir erkennen deinen Erfolg an. Aber du musst verstehen, das hier war nie als Zerstörung gedacht, nur als Verwaltung.« Ich sagte nichts. Ich beobachtete nur. Einer der Männer beugte sich vor. »Du bist geschwächt. Du brauchst Essenz. Wir können dir Zugang gewähren. Unter einer Bedingung.« Ich wusste, was jetzt kam. »Du willst, dass ich euch helfe, die anderen zu finden?« »Nicht alle«, sagte Berolai. »Nur jene, die unsere Arbeit gefährden. Du weißt, dass es notwendig ist. Der Mensch braucht Führung, Ordnung, Richtung. Ohne uns herrscht Chaos.« »Und die Kinder?«, fragte ich. »Die Methoden werden überarbeitet«, sagte er, beinahe beleidigt. »Wir arbeiten an Alternativen. Techniken mit weniger Kollateralschaden.« Er schob mir einen Vertrag zu. Vollversorgung, medizinische Stabilisierung, kein Töten nötig, nur Zusammenarbeit. »Und wenn ich ablehne?«, fragte ich. »Du stirbst, langsam, und wir jagen weiter. Irgendwann werden wir die übrigen Apostaten finden. Ohne dich dauert es länger, das stimmt, aber es wird geschehen.« Ich stand auf. »Ich denke darüber nach.« Sie nickten, als hätten sie diese Antwort erwartet. In der Nacht saß ich in meiner Wohnung, den Vertrag auf dem Tisch, meinen Körper langsam im Zusammenbruch begriffen. Die Haut schmerzte, das Herz schlug unregelmäßig. Ich wusste, ich hatte noch vielleicht 2 Wochen. Ich konnte leben. Als Werkzeug. Oder sterben. Als Mensch. Am nächsten Tag gab ich meine Antwort. Aber nicht an Berolai. Ich ging zurück zum St. Peterplatz und ich trat wieder vor das Volk. Es war eine kalte, klare Nacht, als ich zum letzten Mal den St. Peterplatz betrat. Die gewaltige Kuppel des Petersdoms ragte über mir auf wie das Skelett eines erloschenen Glaubens, majestätisch und leer. Nur eine Handvoll Menschen hatte sich eingefunden, Touristen, Gläubige, Neugierige, viele waren bereits abgestumpft, misstrauisch gegenüber allem, was mit Religion zu tun hatte. Und doch, sie waren gekommen. Ich stand in der vordersten Reihe, eine kleine Kamera an meiner Brust befestigt, ein digitales Aufnahmegerät in der Jackentasche, bereit. Der Balkon wurde beleuchtet, Türen öffneten sich und er trat hinaus. Der Papst, oder das, was noch von ihm übrig war, bewegte sich wie eine zerbrechende Marionette. Die Haut spannte sich seltsam glatt über die Knochen, als wäre sie zu fest gezogen. Die Augen waren tiefer eingesunken als je zuvor, aber sie leuchteten in einem kranken, silbrigen Glanz. Der Rest des Körpers war eingefallen. Seine Gestalt erinnerte mehr an eine Hülle als an einen lebendigen Menschen. Er hob die Arme, segnend, zittrig. »Meine Kinder«, begann er auf Latein. Doch nach nur wenigen Sätzen versagten ihm die Worte. Sie verdrehten sich. Der Satzbau löste sich auf. Die Stimme wurde heiser, brüchig, dann verzerrt. »Die Nahrung versiegt«, flüsterte er auf Englisch. »Der Glaube ist verdorben.« Ein Murmeln ging durch die kleine Menge. Kameras klickten. Jemand begann zu lachen. Nervös. Aus Überforderung. Eine andere Frau begann zu weinen. »Wir haben euch geführt«, fuhr der Papst fort. »Wir sind eure Götter. Aus Staub geboren, durch euren Glauben erhalten, durch eure Kinder. Genährt.« Seine Zunge verformte sich. Seine Lippen platzten, als würden sie sich nicht mehr an die menschliche Anatomie erinnern. Der Körper zuckte. Die Finger verlängerten sich leicht, dann zurück. Wieder zuckten die Schultern, wie von einem Ruck durchschnitten. Ich zeichnete alles auf. Als zwei Sicherheitsmänner auf den Balkon stürzten, stieß er sie zurück, mit einer Geste, einer Bewegung, die nicht mehr von dieser Welt war. Die Männer flogen mehrere Meter weit und blieben liegen, bewusstlos. Vielleicht tot. »Die Ernte muss weitergehen.« Sein letzter Ruf hallte über den Platz wie ein Schrei aus einem vergessenen Zeitalter. Dann kippte er nach hinten, stürzte zu Boden und verschwand aus dem Sichtfeld. Die Türen schlossen sich hastig. Die Lichter gingen aus. Ich rannte. Noch bevor ich den Platz verließ, war das Video bereits online. In allen Netzwerken, bei allen Kontakten. Ich hatte mehrere Mobilverbindungen vorbereitet, Automatisierungen erstellt. Innerhalb von wenigen Minuten war es überall. Der endgültige Beweis. Nicht nur Dokumente, keine Zahlen, keine Andeutungen, sondern das Gesicht selbst. Der letzte Schleier war gefallen. In den folgenden Stunden fiel alles in sich zusammen. Die Schlagzeilen überschlugen sich. Experten verglichen alte Aufnahmen, prüften Stimmanalysen, untersuchten das Verhalten. Selbst die leugnenden Stimmen verstummten unter der Wucht der Bilder. Die katholische Kirche erklärte den Rücktritt des Papstes. Es folgten Pressemitteilungen über neurologische Degeneration, schwere Demenz und schlussendlich vollständiger Zusammenbruch durch spirituelle Erschöpfung. Aber die Welt glaubte nicht mehr. Der Glaube brach ein wie ein morscher Dachstuhl. Innerhalb von nur 7 Tagen sanken die Teilnehmerzahlen an Gottesdiensten auf unter 5%. In manchen Ländern lag der Wert bei unter 1%. Kirchen schlossen, Spendenkonten wurden eingefroren, Regierungen kündigten Kooperationen mit religiösen Organisationen. Und die Entitäten? Sie fielen. In Rom verstarben mehrere Bischöfe innerhalb von 2 Nächten, offiziell an Herzstillstand. In Mexiko kollabierte eine ganze Priesterkonferenz während einer Fernsehübertragung. Ihre Körper verfielen auf seltsame Weise, lösten sich auf, noch bevor die Kameras abgeschaltet wurden. Weltweit verschwanden hunderte Kirchenmänner spurlos. Andere wurden verwirrt aufgefunden, mit wirren Worten auf den Lippen, ausgehungert und verstört. Die Masken konnten nicht mehr gehalten werden. Ihre Quelle war versiegt. Der Hunger war zurückgekehrt. Diesmal zu ihnen. Auch in mir war er noch. Leise, brennend, aber er verlor an Kraft. Ich hatte mich zu lange nicht genährt. Mein Körper wurde schwächer. Meine Sinne stumpften ab. Ich spürte, dass ich nicht mehr lange durchhalten würde. Katharina kam mich besuchen, ein letztes Mal. Sie brachte Suppe, aber weder sie noch ich konnten sie essen. »War es das wert?«, fragte sie. »Frag mich in 100 Jahren«, flüsterte ich, »wenn die Menschen gelernt haben, an sich selbst zu glauben, statt an erfundene Götter. Du denkst, sie schaffen das? Sie müssen.« Sie ging am nächsten Morgen. Auch sie war nur noch ein Schatten. Ihre Haut durchsichtig, ihre Augen gläsern. Sie sagte, sie wolle weiterkämpfen, solange ihr Körper es zuließ. Vielleicht fand sie irgendwo noch eine kleine Gemeinde voller Angst. Vielleicht noch einen namenlosen Bischof, der zu viel wusste. Ich blieb zurück. In meiner Wohnung. Mit meinem Verfall. Jetzt schreibe ich diese letzten Zeilen. Nicht für Ruhm. Nicht für Mitgefühl. Sondern weil jemand wissen sollte, was wirklich geschah. Jemand sollte verstehen, dass es nicht der Verlust des Glaubens war, der die Welt veränderte, sondern die Erkenntnis, dass der Glaube selbst zur Waffe gemacht worden war. Vielleicht wird die Menschheit jetzt etwas Besseres aufbauen, etwas, das nicht durch Angst am Leben gehalten wird. Vielleicht wird sie sich verlieren und es braucht Jahrhunderte, um sich neu zu erfinden. So oder so, es wird ihre Entscheidung sein. Ich fühle, wie es endet. Die Stärke verlässt mich. Der Hunger ist noch da, aber er hat keine Macht mehr über mich. Ich sterbe. Aber ich sterbe als Mensch. Und das ist genug.